Einen wunderschönen guten Tag und vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind heute wieder da und haben uns wieder einen Gast eingeladen. Heute zu Gast ist Frau Professor Dr. Romana Höftberger, Neuropathologin, und sie blickt beruflich täglich ins Gehirn.
Ja, vielen Dank. Also auch von mir herzlichen Dank fürs Zuhören, für Ihr Interesse. Frank Leipold, Co-Host hier zusammen mit Isabel Schmitz von dem Generate Podcast. Und mir ist es eine ganz große Freude, Romana vorzustellen. Romana und ich, wir kennen uns schon lange. Wir haben uns so um das Jahr 2013 herum kennengelernt, weil wir in der Tat eine Weile gemeinsam bei Joseph Taimao Bench-Nachbarn waren. Und eine Zeit, an die wir, glaube ich, beide gerne zurückschauen. Und deswegen verbindet uns eine lange kollegiale Zusammenarbeit und Freundschaft. Und für die, die Sie nicht so gut kennen wie ich, Professor Romana Höftberger leitet die Neuropathologie in Wien. Merkwürdigerweise nennt sich das Institut für Neurologie, ne? Aber das kannst du gerade mal kurz erzählen, warum. Ja. Aber das ist einfach eine der Meinungsbildnerinnen, der führenden Neuropathologinnen im Gebiet der autoimmunen, antikörpervermittelten Erkrankungen. Das, jetzt wird sie wahrscheinlich gleich rot, aber das kann man einmal hier sagen. Und ich glaube, wann immer wir davon reden, wie die autoimmune Enzephalitis von innen aussieht, denkt man an Romana und fragt sie um Rat. Und deswegen ganz toll, dass du hier bist, dass du Zeit für uns gefunden hast. Und ja, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Frank, wirklich. Es ist für mich eine große Freude, mit euch heute das Gespräch führen zu dürfen. Es ist wirklich eine große Ehre und freue mich sehr auf das Gespräch. Vielen Dank.
Ja, dann steigen wir doch gleich ein. Wie bist du denn zur Neuropathologie gekommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das war nämlich tatsächlich ein großer Zufall, kann man sagen. Während des Studiums habe ich mich für zwei Dinge ganz Besonderes interessiert. Das erste war Mikroskopieren. Also ich habe schon während des Studiums als Tutorin gearbeitet an der Histologie. Und das zweite Thema war die Immunologie. Ich habe immer schon irgendwie das Gefühl gehabt, das Immunsystem im Körper ist der Schlüssel einerseits, um Krankheiten zu erklären, aber andererseits auch, um eine Behandlung zu finden. Und daher habe ich mich relativ früh dazu entschlossen, auch schon wissenschaftlich mitzuarbeiten. Und im Rahmen meiner Tutortätigkeit auf der Histologie habe ich Professor Hans Lastmann kennengelernt, ein bekannter Forscher auf dem Gebiet der multiplen Sklerose und Neuropathologe. Und der hat mich dann irgendwie auf die Idee gebracht, Neuropathologie Ausbildung zu machen. Ich habe dann erst damals eigentlich erfahren, dass es eine eigene Facharztausbildung ist. Und zufällig, als meine Wissenschaftsstelle ausgelaufen ist, wurde eine Ausbildungsstelle frei. Und die habe ich dann tatsächlich begonnen und bin bis heute in diesem Fach geblieben und habe nichts bereut.
Das merkt man dir auch an. Du brennst ja auch wirklich für dein Fach. Vielleicht für die, die nicht so tief in der Materie drinstecken. Das ist ja ein langer Weg, den die Arbeit in das Feld der autoimmunen Enzephalitiden in den letzten Jahren genommen hat. Vielleicht kannst du einfach so ein paar, vielleicht auch manchmal ganz triviale für dich, aber so ein Schlaglicht auf so ein paar Entwicklungen, Aspekte deiner Arbeit werfen. So im Allgemeinen, aber auch im Speziellen bei AE, die dich ja fasziniert haben, von denen du denkst, dass jeder die wissen sollte, auch wenn er kein Neuropathologe ist, ja. Die du einmal hier vielleicht mit uns teilst. So quasi die Top 5, ja, von dem, was du sagst, das muss man wissen über die Neuropathologie. Gibt's das? Kannst du das sagen?
Also, wenn man jetzt fragt, also was macht man eigentlich als Neuropathologe und was ist das Faszinierende dran, dann muss ich für mich persönlich die Frage so beantworten, dass ich das Besondere daran finde, dass ich es hier so an so einer engen Verknüpfung aus einer ärztlichen diagnostischen Tätigkeit und der Forschung kommt. Die diagnostische Arbeit hat das Besondere, es ist wie Rätsel lösen. Man tüftelt bei einem Fall herum. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn man dann tatsächlich zu einer Diagnose kommt, wo man dann im Gespräch mit den behandelnden Ärzten erfährt, dem Patienten ist es irrsinnig schlecht gegangen, aber durch unsere Diagnose konnte tatsächlich die richtige Therapie gefunden werden und man konnte hier wirklich helfen und dazu beitragen, dass es dem Betroffenen besser gegangen ist. Und gleichzeitig hat man auch die Möglichkeit, wenn man so mikroskopiert und in die Tiefe des Gewebes reinschaut, und man hat da ja auch viel Zeit, also man kann sich da wirklich alles genau anschauen, kommen einem dann wirklich gute Ideen, die vielleicht auf die Ursache der Erkrankung hindeuten könnten. Und wir haben hier alle Möglichkeiten zur Verfügung, eine Vielzahl von Methoden, die wir dann in die Wege leiten können, um zur Ursache der Erkrankung zu finden. Und genau diese Kombination finde ich eben wahnsinnig toll in der Neuropathologie.
Und speziell bei RE, gibt es da was, wo du sagst, da haben wir einfach so viel gelernt über diese Erkrankung, auch gleich Dinge, die gar nicht möglich wären, ohne dass man ins Gehirn reinschaut in einer Art und Weise.
Ja, das wirklich Besondere an der Autoimmunenzephalitis ist es ja, dass diese Erkrankung ja eine relativ junge Erkrankung ist. Wurde ja erst vor 15, 20 Jahren je nach Form entdeckt und es ist noch wahnsinnig viel unklar bei dieser Erkrankung. Es ist ein offenes Feld. Und bei den Autoimmunenzephalididen sind die Auslöser ja Autoantikörper, die ganz gezielt bestimmte Prozesse in den Nervenzellen blockieren können. Und das ist wie ein Krankheitsmodell. Und wir lernen anhand dieser Erkrankung plötzlich, wenn man ein bestimmtes Protein ausschaltet, eben weil dieser Antikörper dieses Protein blockt, kommt es plötzlich zu kompensatorischen Mechanismen, Reaktionen, mit denen wir nie erwartet hätten. Und wir erkennen plötzlich Zusammenhänge, die wir uns vorher nie gedacht haben. Wie zum Beispiel gibt es einen Autoantikörper, den Anti-IGLON-5-Antikörper, der ein bestimmtes Protein an den Nervenzellen blockiert. Und wir haben gelernt durch die Neuropathologie, dass diese Blockade plötzlich dazu führt, dass die Nervenzellen einen neurodegenerativen Prozess starten, ähnlich wie bei einer Alzheimer'schen Erkrankung, sodass wir plötzlich einen Ansatzpunkt finden, um vielleicht die Ursache der Alzheimer-Erkrankung zu entdecken. Das ist wirklich faszinierend und das Besondere an dieser Erkrankung.
Ja, das ist die IGLON-5-Erkrankung. Da bist du ja auch, glaube ich, eine der Meinungsbildnerinnen, wenn ich das wieder so sagen darf, im Feld. Klassifikationskriterien für die IGLON-5 ja, kommen unter anderem natürlich immer mit Kollegen von dir und auch fundamentale Grundlagenarbeit, ne, zu dem Thema Tauablagerung, wo genau, in welchen Regionen und ja, wie sehr ist das ein Faktor. Aber du würdest sagen, das ist ja eine lange Diskussion, IGLON 5 ein Beispiel für Antikörper, die Neurodegeneration auslösen, oder?
Ja, also wir haben herausfinden können, wir haben ja mittlerweile eine große Anzahl von Autopsien untersuchen können. Aus ganz Europa wurden uns Fälle geschickt und es deutet alles darauf hin, dass die Antikörper als Autoimmunerkrankung zu Beginn da sind und erst später die neurodegenerativen Prozesse dann ausgelöst werden. Also es scheint so zu sein, dass die Antikörper tatsächlich eine Neurodegeneration auslösen können durch die Blockade dieses Proteins.
Hätte man das ohne neuropathologische Beurteilung oder wenn jemand aufgepasst hätte, ausfinden können?
Nee, ne? Nein, nicht, überhaupt nicht. Und als die Antikörper entdeckt wurden, sind wir in die Literatur zurückgegangen und konnten einzelne Publikationen aus den frühen 80er Jahren finden, die bereits eine Anti-IGLON-5-Erkrankung beschrieben haben, neuropathologisch, aber das als eine Hirnstammform einer Alzheimer'schen Erkrankung interpretiert haben, mit unklarer Ursache und ist halt so im Raum gestanden. Jetzt retrospektiv wissen wir, um welche Erkrankung und welche Ursachen es sich hier handelt.
Ich weiß nicht, ob es bei der Fallserie war, aber du hast dann teilweise dir auch noch die Serien über abenteuerliche Wege besorgt und im Nachgang, glaube ich, dann die Antikörper auch noch nachgewiesen bei den Patienten, oder?
Teilweise. Ja, also es passiert eben immer wieder, das ist eben auch das Faszinierende bei der Autoimmunenzephalitis, dass mich immer wieder Neurologen, Neurologinnen ansprechen, die sich an besondere Patienten erinnern können, die völlig unklare neurologische Symptome gezeigt haben, die nicht zusammengepasst haben. Die Patienten sind dann vor vielen Jahren verstorben und diese Fälle haben sie einfach nicht losgelassen. Also bis zum heutigen Tag wurden die verfolgt und haben immer noch überlegt, was könnten diese Patienten haben und sind dann eben im Gespräch auch mit mir gewesen und haben mich gefragt. Und bei einigen dieser Fälle hatten wir tatsächlich noch Gehirnmaterial und Serum- und Liquorproben bei uns im Archiv von Fällen, die schon vor vielen Jahren verstorben sind. Und wir konnten dann retrospektiv tatsächlich die Diagnose stellen. Und das haben wir dann natürlich sofort den entsprechenden Kollegen dann mitgeteilt und die Freude war riesengroß, zumindest eine Antwort zu bekommen nach so vielen Jahren.
Absolut, also wirklich Dr. House-Aspekte, die du hier darstellst.
Das kann ich total gut vorstellen. Wie muss denn jetzt ein junger Kollege oder ein Medizinstudent oder eine Studentin sich deinen Arbeitsalltag vorstellen?
Mhm. Ja, schaut wirklich ein bisschen anders aus als natürlich in den klinischen Fächern. Also man muss sich unsere Arbeit so vorstellen, wir arbeiten in einem Team. Jeder hat seinen Arbeitsplatz mit einem eigenen Computer, einem eigenen Mikroskop. Und die Vormittage vergehen üblicherweise damit, dass wir uns Fälle im Mikroskop anschauen, diagnostisch arbeiten, Analyseergebnisse am Computer uns durchgehen, selbstständig uns das erarbeiten. Wir telefonieren mit den Einsendern, Fragen zu klinischen Angaben, Patienten und so weiter. Natürlich auch ganz enge Interaktion mit unserem Labor, mit unseren Labormitarbeitern. Wenn was besonders gut gelaufen ist, wird das rückgemeldet. Wenn etwas nicht so gut gelaufen ist, wird es natürlich auch rückgemeldet. Und zweimal in der Woche führen wir auch Autopsien durch. Wobei in der Neuropathologie wir keine Ganzkörperobduktionen durchführen, sondern nur die Gehirne untersuchen. Die Gehirne werden andernorts entnommen, zu uns geschickt. Und wir schneiden das Gehirn dann in etwa 1 Zentimeter dicke Scheiben auf und schneiden dann Gewebsblöcke heraus und untersuchen die dann histologisch. Also wir schauen uns dann nur noch das Gehirn an. Und um Mittag herum treffen wir uns alle, also alle Ärzte kommen zusammen zu einem sogenannten Mehrplatzmikroskop. Da können bis zu 10 Personen gleichzeitig reinschauen und jeder zeigt in der Runde seine, ihre Fälle. Und die werden dann gemeinsam diskutiert, ganz intensiv, ob noch jemand eine Idee hat, Differentialdiagnosen. Und die Nachmittage vergehen dann üblicherweise damit, dass man dann noch Zusatzuntersuchungen aufschreibt, die Befunde schreibt, zu Boards geht. Also das ist ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit. Also fast jeden Tag findet ein Board statt, wo wir uns mit den Klinikern zusammensetzen, mit den Radiologen und gemeinsam eine Strategie entwickeln, um die beste Behandlung des Patienten festzulegen. Und dann versuchen wir uns natürlich Zeit freizuschaufeln für die wissenschaftlichen Projekte, die praktisch an unserem Schreibtisch stattfindet, im Labor stattfindet bei uns und wo wir dann versuchen, auf Ursachenforschung zu gehen für die Erkrankungen, auf die wir uns spezialisiert haben. Und natürlich sind wir auch ganz eng eingebunden in die Lehre. Also wir halten Vorlesungen, veranstalten Praktika. Also ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist auch die Lehre.
Macht ihr eigentlich auch, wenn ich das so höre, digitale Boards? Also sowas wie virtuell digital mit Mikroskop und so?
Ja, das machen wir auch. Das ist eben jetzt, gerade in den letzten Jahren, hat sich irrsinnig entwickelt. Wir machen mittlerweile automatisch von allen histologischen Schnitten digitale Scans. Also die werden automatisch eingescannt. Und unsere Boards finden großteils schon virtuell statt, sodass wir an unseren Computern dann den Bildschirm teilen können und tatsächlich unsere Schnitte herzeigen können und den Kollegen, Kolleginnen dann zeigen können und erklären, warum wir zu dieser oder jenen Diagnose gekommen sind.
Das ist super. Das ist einer der wirklich schönen Aspekte der Digitalisierung. Man kommt rascher in die Welt zu seinen Peers und für solche Fallkonferenzen und Boards ist das wirklich fantastisch. Darf ich noch mal ein inhaltliches Thema anschneiden oder Themenwechsel vollziehen? Wir haben jetzt über autoimmune Enzephalitis gesprochen, über Aeglon 5. Wir können bestimmt auch noch ganz viel über NMDA, LGI einsprechen, aber eine Erkrankung, die uns, glaube ich, alle fasziniert, weil sie irgendwie auch noch pathophysiologisch recht unklar ist. Und wo du wirklich viel zu gemacht hast, ist die MOGAD, also eine Erkrankung, die überlappt zwischen autoimmuner Enzephalitis und dämonisierenden Phänomenen. Kannst du da nochmal drüber erzählen? Also was ist für dich das Besondere der Erkrankung? Was sieht man? Was sind die Hallmarks? Hast du eine Idee, warum die so heterogen ist? Also lass uns mal in die Tiefe gehen ein wenig bei der MOGAD, wenn das okay ist.
Ja, die MOGAD, also die MOG-Antikörper-assoziierte Erkrankung, war praktisch so ein Revival von meiner Zeit auch mit Hans Lassmann, wo ich über Entmarkungserkrankungen einiges forschen konnte. Und die MOGAD war ja lange Zeit gedacht als Sonderform der multiplen Sklerose und erst 2023 wurden dann Diagnosekriterien publiziert, die klargemacht haben, dass es sich bei dieser Erkrankung um eine eigenständige Erkrankung handelt, die eine völlig andere Prognose hat, eine ganz andere Therapie benötigt als die multiple Sklerose, aber eben darüber hinaus auch ganz andere morphologische Veränderungen zeigt, wenn man sich die Gehirne oder die Biopsien im Mikroskop anschaut. Bei der MOGAD, bei der MOG-Antikörper-assoziierten Erkrankung, schauen die Entmarkungsläsionen völlig anders aus als bei der multiplen Sklerose. Bei der MOGAD ist die Entmarkung vor allem um die Blutgefäße wie eine Manschette gelegen, während bei der multiplen Sklerose hat man eher so plakförmige Entmarkungsherde. Und typischerweise ist bei der MOGAD auch oft die Rinde mit betroffen, wobei man hier manchmal ganz ungewöhnlich so bandförmig entlang der Hirnoberfläche eine kortikale Entmarkung findet. Und bei manchen Patienten kann es sogar passieren, dass nur die Rinde betroffen ist, also eine reine kortikale Entmarkung. Und diese Patienten sind klinisch wahnsinnig schwer zu diagnostizieren, wie ich im Gespräch immer wieder auch höre, da diese Patienten sich oft mit epileptischen Anfällen präsentieren, die auf Cortison sehr gut ansprechen, aber wo man im ersten Blick gar nicht an eine Entmarkungserkrankung denken würde, sondern eher an eine Enzephalitis. Und auch die Entzündung ist bei der Mockart etwas anders als bei der Multiplen Sklerose. Man findet vor allem Helfer-T-Zellen, während bei der MS findet man eher zytotoxische T-Zellen. Und ein ganz heißes Thema ist auch die Komplementablagerung. Hier haben wir gefunden, dass bei der MOG-antikörperassoziierten Erkrankung eine Komplementablagerung vorhanden ist. Aber interessanterweise nicht bei allen Menschen, nicht bei allen Betroffenen gleich. Es gibt Patienten, die haben entweder ganz wenig Komplementablagerung oder gar keine Komplementablagerung und die haben meistens auch einen gutartigeren Verlauf. Und dann gibt es eine kleine Untergruppe von Patienten, die eine extrem starke Komplementaktivierung zeigen. Und das sind meistens auch die, die dann unglücklicherweise versterben. Und es ist bis jetzt noch völlig unklar, welche Faktoren nun entscheiden, warum der eine Mensch das Komplement aktiviert und der andere nicht. Und da sind wir gerade dabei, herauszufinden, woran das liegen könnte und hat natürlich auch Implikationen für die Behandlung der Betroffenen.
Vielleicht für unsere Zuhörer, die nicht so in der Immunologie drinstecken und die Komplement das letzte Mal im Studium gehört haben, kannst du noch kurz zusammen ein Komplement-Antikörper erzählen?
Also Komplement sind lösliche Faktoren, die sich im Blut oder eben auch im Gewebe befinden und aktiviert werden können durch unterschiedliche Faktoren, zum Beispiel durch Antikörper oder durch Rezeptoren. Und es sind ganz viele Faktoren. Der erste Faktor bindet nun, sagen wir mal, an den Antikörper an, wird aktiviert und löst dann einen Dominoeffekt aus, also eine Kaskade von weiteren Aktivierungsmechanismen, die zum Schluss dazu führt, dass ein Membran-Attack-Komplex geformt wird, der die Zellmembran lysiert, also kleine Poren hineinsticht und die Zelle zerstört und ist eine Form, wie sich das Immunsystem gegen fremde Zellen, gegen gefährliche Zellen wehrt und die dann gezielt zerstören möchte. Also die werden gemarkt durch die, also markiert durch Antikörper und dann durch das Komplement zerstört. Bei Autoimmunerkrankungen ist dies vollkommen fehlgeleitet und hier richtet sich das Immunsystem gegen die eigenen Zellen.
Also ein molekularer Locher, ne? Durch Antikörper angezogen.
Ja, sehr schön.
Ein einfaches Bild zu geben. Also quasi auch der Antikörpermechanismus, einer der möglichen, den wir da haben. Und vielleicht, bevor wir noch einmal zum Phänotyp kommen, auch, also ist es jetzt eine antikörpervermittelte Erkrankung oder nicht? Oder beides?
Natürlich. Diese Frage wird gerne verwendet für kontroverse Diskussionen bei den verschiedensten Kongressen und ist natürlich beim Publikum immer sehr beliebt. In Wirklichkeit wissen wir es noch nicht genau, wir können es noch nicht beweisen. Was dagegen spricht, dass die Antikörper tatsächlich pathogen sind, ist, dass bestimmte Medikamente, die die Antikörperproduktion hemmen, bei der Mockart nicht wirklich helfen, wie zum Beispiel das Rituximab. Andererseits sehen wir aber ganz eindeutig, dass die Antikörper spezifisch das Antigen erkennen. Eben es kommt zu einer Komplementaktivierung und auch vom Typ der Entmarkung sehen wir ganz spezielle Merkmale und auch wie die Entzündung aussieht, die darauf hinweist, dass die Antikörper sehr wohl eine pathogene Rolle spielen. Meiner Meinung nach sind die Antikörper pathogen, aber wir kennen den Mechanismus noch nicht genau. Vielleicht ist es nicht direkt die Entmarkung, sondern ein anderer schädigender Mechanismus, der dann sekundär zur Entmarkung führt, aber der initiale Step glaube ich sehr wohl, dass die MOG-Antikörper auslösen.
Das führt natürlich dann dahin und auch da vielleicht zum Hintergrund für die Hörer. Du hattest es erwähnt, das ist ja eine extrem heterogene Erkrankung im Präsentationsmodus und in der Art der Läsion oder in dem Ort der Läsion. Ne? Wir haben fokalen Enzephalitiden, wir haben die ADEM-Erkrankungen, ja, die globalen, wir haben die klassische Optikusneuritis, auch relativ normal aussehend, als nicht seltene Manifestation im Erwachsenenalter. Und wir haben ja sogar einzelne Fälle von MOG-Meningitiden und Radikulitiden, ja auch von dir und anderen mitberichtet. Und was denkst du? Wild guess. Also warum ist es so heterogen? Weil wir unterschiedliche Prädilektionsstellen haben oder weil es ein genuiner immunologischer Unterschied ist zwischen den Varianten? Auch rein hypothetische Frage, ne? Weil sie es nicht wissen. Was meinst du?
Also ich glaube nicht, dass es ein genuiner Unterschied ist, denn manchmal kann ein oder derselbe Patient unterschiedliche Regionen befallen haben, wenn es zu einem rezidivierenden Verlauf kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit der Eintrittspforte zu tun hat, mit der Blut-Hirn-Schranke und dass hier gewisse Prädilektionsstellen vielleicht auch zufällig darüber entscheiden, wo sich die Läsion nun manifestiert. Und dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass auch der Auslöser eine Rolle spielt. Wir wissen, dass bei vielen Mockart-Erkrankungen eine Infektion davor stattgefunden hat und diese Infektion dann die Autoimmunenzephalitis, also diese Mock-Antikörper vermittelte Erkrankung, auslöst. Und hier kommt es natürlich auch zu einem Zusammenspiel unterschiedlicher Faktoren, Zytokine. Die Infektionen könnten unterschiedlich wo angreifen. Und ich glaube, das führt dazu, also der Auslöser, die Ursache, entscheidet die Zytokine, humorale Faktoren, ob die eventuell aus dem Liquor an die Oberfläche herandiffundieren und dort eine Schädigung verursachen. Und das entscheidet dann, wo sich die Entmarkungsläsionen manifestieren.
Noch viel rauszufinden, ne? Sehr schön, es bleibt spannend. Vielen Dank.
Mich würde noch interessieren, du sprachst von der Dialektik von Forschung und Krankenversorgung. Es gibt ja auch die Möglichkeit der Hirnspende. Mich würde interessieren, wenn man jetzt nach seinem Tod, der ja hoffentlich in weiter Zukunft liegt, sein Gehirn spenden möchte, was gibt es da zu beachten? Und vielleicht auch als Arzt oder Behandler, wie spreche ich so ein sensibles Thema an? Kannst du da, hast du da Erfahrungswerte oder kannst du uns da was mitteilen?
Es gibt an den meisten großen Universitätsspitälern ein sogenanntes Körperspendeprogramm, wo sich jede zu Lebzeiten melden kann und seinen Körper für die Forschung verschreiben kann. Und darüber hinaus, und das ist eben jetzt die Frage, gibt es in einigen spezialisierten Zentren aber auch wirklich dezidiert Hirnspendeprogramme. Und die sind aber abgezielt auf Personen, die an schweren, unheilbaren neurologischen Erkrankungen leiden. Also hier sind weniger gesunde Personen angesprochen, also die wären eher fürs Körperspendeprogramm. Das Hirnspendeprogramm wirklich für gut abgeklärte neurologische Erkrankungen und werden auch tatsächlich von Personen wahrgenommen, die zu Lebzeiten entscheiden, dass sie ihr Gehirn nach dem Tod für die Forschung einsetzen möchten, damit man in der Ursachenforschung weiterkommen und vielleicht auch eine Therapie ermöglichen kann. Also die wollen einfach beitragen dazu, dass es vielleicht anderen, denen es ähnlicher geht, dass man denen dann in Zukunft helfen kann. Wichtig zu beachten ist, dass bei diesen Hirnspendeprogrammen eine Einverständniserklärung unterschrieben werden muss zu Lebzeiten. Und die Betroffenen müssen auch geistig fähig sein, diese Einverständniserklärung zu verstehen und zu unterschreiben. Also es kann jetzt nicht ein Angehöriger herkommen und sagen, oh mein Vater, meine Mutter leidet an dieser seltenen Erkrankung und ich möchte gerne, dass sie oder er das Hirn dann spendet, sondern es muss wirklich der Betroffene unterschreiben. Und wenn dies tatsächlich erfolgt, man nimmt mit uns Kontakt auf. Also wir hier in Wien bieten so ein Hirnspendeprogramm an und wir haben dann lange Gespräche mit den Betroffenen, mit den Angehörigen. Und wenn es dann tatsächlich soweit ist und die Personen versterben, kontaktieren uns die Angehörigen und wir organisieren dann alles. Den Transport des Leichnams, die Organentnahme und wieder den Rücktransport, damit die Bestattung stattfinden kann. Es entstehen dadurch keine Kosten für die Angehörigen. Und es wird auch oft die Frage gestellt, ist dann der Leichnam entstellt, kann ich die Person dann noch aufbahren? Und das ist sehr gut möglich. Das Gehirn wird nämlich von hinten entnommen. Also es wird im Bereich des Nackens ein Hautschnitt durchgeführt. Dann wird der Schädel eröffnet und das Gehirn von hinten herausgenommen und dann wieder alles schön vernäht. Das heißt, wenn der Leichnam dann aufgebahrt ist, dann sieht man von vorne nichts und es kommt zu keinerlei Entstellung oder dergleichen. Und das Gehirn wird dann eben für Forschungszwecke verwendet und natürlich, wenn Interesse besteht, kann auch jederzeit ein Bericht angefordert werden, was mit dem Hirn durchgeführt wurde und was man da herausgefunden hat. Also es wird üblicherweise auch ein Befund erstellt, der dann zur Verfügung gestellt wird.
Das ist auch transparent.
Ja. Wie kommen die Leute auf die Idee, ihr Gehirn zu spenden oder wie erfahren die überhaupt? Und da kommen sicher einerseits die behandelnden Ärzte ins Spiel. Also viele der Patienten werden aufgeklärt von den behandelnden Ärzten, werden über diese Möglichkeit informiert Und ein Teil der Patienten erfahren diese Möglichkeit auch über diverse Fortbildungsveranstaltungen oder über Veranstaltungen für pflegenden Angehörigen. Hier werden oft auch Folder aufgelegt oder die unterrichten. Also wir sind ja da auch involviert, berichten über diese Möglichkeit. Und obwohl oft ein bisschen Angst besteht, dieses Thema anzusprechen, also ich beobachte das auch immer bei meinen klinischen Kollegen, in Wirklichkeit, also ganz viele Personen reagieren extrem offen auf diese Möglichkeit und auf diese Frage und freuen sich dann sogar und sehen hier plötzlich einen Sinn in ihrer Erkrankung. Und ganz oft ist es auch so, dass die Angehörigen durch den Befund, den sie dann bekommen, eine Erleichterung verspüren und plötzlich eine Erklärung dafür haben, welche Symptome ihre lieben Angehörigen hatten. Also Antworten auf Fragen bekommen.
Das ist ein Aspekt, über den ich vorher noch gar nicht nachgedacht habe, der mir aber völlig einleuchtet.
Ja.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Das ist unglaublich wichtig und das kann man nur unglaublich stark unterstreichen, wie wichtig es ist, darüber aufzuklären. Und ich glaube, es ist ganz klar, dass in einem vertrauensvollen Arzt-Patienten-Verhältnis sowas ganz normal angesprochen kann. Wie alle anderen sicherlich manchmal ethisch schwierigen Themen auch. Und es sorgt, glaube ich, für auch sogar eine Bindung, eine stärkere Bindung mit dem Patienten, wenn man das früh anspricht, in aller Offenheit und mit aller Ergebnisoffenheit natürlich auch, die das hat. Und wir müssen, glaube ich, mit Patienten darüber reden, weil die müssen die endgültige Entscheidung darüber haben, was sie wirklich möchten. Und genau wie du sagst, es kann ein wahnsinnig sinnstiftender Akt sein, ja, für Patienten. Und das möchte ich nun einmal klar unterstreichen. Vielen Dank für diese sehr schöne und eindeutige Aussage, die man nicht oft genug wiederholen kann. Wir müssen so ganz langsam so ein bisschen auch zum Ende kommen. Wir haben immer vorher ungefähr eine halbe Stunde zu sprechen. Vielleicht doch mal, was war dein spannendster oder abenteuerlichster Fall? Was sozusagen das, wo du sagen würdest, ein Blick ins Kuriositätenkabinett. Fällt dir da was ein?
Ja, da könnte ich natürlich ganz viele Fälle erzählen. Es gibt natürlich immer wieder Kuriositäten. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren hatten wir mal einen Fall, wo die Rechtsnachfolger einer Verstorbenen das Testament anfechten wollten, da aber relativ spät draufgekommen sind. Die Verstorbene war bereits bestattet und erst 2 Monate später nach der Bestattung wurde dann eine Exhumierung beantragt und es ist die Frage dann an uns herangetragen worden, ob man denn so spät, 2 Monate nach der Bestattung, hier tatsächlich noch eine Untersuchung vom Gewebe durchführen kann. Und wir konnten die Frage zuerst auch nicht beantworten, aber wir haben gesagt, wir versuchen es. Und wir waren selber erstaunt, wie gut das Gehirn noch erhalten war. Nach diesen 2 Monaten, man muss sagen, wir haben damals auch Kontakt aufgenommen mit der Universität für Bodenkultur. Die konnten uns genau sagen, wie an diesem Friedhof die Erdtemperatur war. Die war 3 Grad, also perfekt gelagert, kann man sagen.
Wahnsinn, ja.
Und wir konnten tatsächlich eine sehr gute Diagnose stellen einer fortgeschrittenen Alzheimer'schen Erkrankung. Wie sich diese Diagnose dann auf den Wunsch der Erbfolger ausgewirkt hat, kann ich jetzt nicht sagen, aber wir konnten zumindest eine Diagnose stellen. Und ja, und dann natürlich die Autoimmunenzephalitis. Also mit dieser Erkrankung haben wir wirklich, waren sicher eine der faszinierendsten Fälle. Da haben wir vorher schon gesprochen, wo eben Neurologen, Neurologinnen auf uns zugekommen sind und von diesen Mystery Cases gesprochen haben. Und wo wir dann gemeinsam dann retrospektiv oft Jahre später auch Fälle, die richtig gegangen sind, noch aufklären konnten.
Spannend. Das ist wahrscheinlich sehr wichtig, in welcher Region man arbeitet. Ne? Eine Neuropathologin aus Südportugal hätte wahrscheinlich diesen Fall nicht so aufarbeiten können. Nehme ich mal an.
Wahrscheinlich.
Vielen Dank.
Ja, da sieht man, dass Erhaltungsbedingungen durchaus eine Rolle spielen. Mich würde noch interessieren, vielleicht als abschließende Frage, Frank, wenn du damit einverstanden bist, warum sollte man Neuropathologe werden? Also wenn du jetzt erklären solltest, triffst irgendjemanden und solltest erklären, was ist es daran, was einen fasziniert oder was macht die Leidenschaft aus?
Also ich würde sagen, die Neuropathologie ist eine perfekte Mischung aus klinischer und wissenschaftlicher Arbeit. Sie ist unglaublich vielfältig, sowohl was die Krankheiten betrifft, mit denen man arbeitet. Also man kann mit Tumoren arbeiten, Demenz, Entzündungen, Muskelkrankheiten. Aber auch die Methoden, die man verwendet, sind extrem vielfältig. Nicht nur Mikroskopieren, sondern wir haben es vorher angesprochen, digitale Methoden, Artificial Intelligence, genetische Untersuchungen, chemische Methoden, Imaging und so weiter. Also das alles kann man in der Neuropathologie lernen und anwenden. Und ich kann nur sagen, wenn man in die Tiefe gehen möchte und sich für die Ursachen der neurologischen Krankheiten interessiert, dann ist die Neuropathologie genau das Richtige.
Ja, und wir haben auch sehr schön gemerkt an deinem Beitrag, was für Teamplayer ihr seid. Ne? Das ist ja krass, weil ihr sitzt ja nicht im stillen Kämmerchen, ja, Vorurteil und diskutiert den ganzen Tag, sondern es ist ein unglaublich interaktives, buntes Teamfach, interdisziplinäres Fach. Und das ist sicherlich spannend. Ich wollte zu einem Zeitpunkt meiner Karriere auch durchaus Neuropathologe werden und habe mich dann für die Neurologie entschieden. Bin ich unglücklich damit, aber das ist sicherlich auch ein tolles Fach, das du machst. Wirklich, da kann man nur Werbung für machen. Vielen, vielen Dank, Romana, von meiner Seite. Ich habe es sehr genossen. Es war sehr spannend, Einblicke von dir zu bekommen. Wenn unsere Zuschauer, wenn sie Fragen haben, schreiben sie uns. Wenn sie Mystery Cases haben, ja, schreiben sie Frau Höftberger. Wenn sie das nächste Mal bei einem Patienten sitzen, den sie schon einen Moment kennen, mit einer gut definierten Erkrankung, schneiden sie mal das Thema an. Manchmal gibt es sich im Gespräch, was eigentlich der Patient sich vorstellt nach seinem hoffentlich in ferner Zukunft liegenden Tod und ob er sich vorstellen kann, sein Gehirn der Forschung zur Verfügung zu stellen. Lassen Sie es drauf ankommen. Das wäre mein Schlusswort. Vielleicht Isa von dir und dann auch von dir, Romana, noch. Habt ihr noch ein Schlusswort für unsere Zuhörer?
Zuerst der Gast.
Ja. Also euch beiden auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön für dieses tolle Gespräch und für die Möglichkeit, auch unser Fach, was ja nicht so bekannt ist, vielleicht in der Gesellschaft auch präsentieren zu können. Ich freue mich über Anfragen, über Interessenten, auch über Nachwuchsinteressenten, die vielleicht daran interessiert sind, diese Ausbildung zu machen. Und möchte mich noch einmal ganz herzlich bei euch bedanken für das tolle Gespräch.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei euch beiden. Vielen Dank, das war wirklich ein sehr schönes Gespräch.
Super, dann bis zum nächsten Mal.
Das war ja ein sehr angenehmes Gespräch. Frank, was hast du als Gefühl mitgenommen?
Ja, fand ich auch. Also wirklich unglaublich freundliches, charmantes Gespräch. Mich beeindruckt immer wieder dieses Brennen für ihr Thema. Mit jeder Pore, visuell wie akustisch, merkt man ja an, dass das einfach ihre Berufung, ihr Thema ist, wie sie dafür brennt, wie sie das letzte bisschen Wissen aus dem Gewebe, aus dem Mikroskopieren herauskitzelt, wie sie querdenkt, wie sie mit Leuten redet, in Teams, in Boards, um irgendwie manchmal dem noch lebenden Patienten bei Biopsien oder dem gestorbenen Patienten bei Autopsien dann gerecht zu werden und um Behandlung, Therapie besser zu machen. Also von dieser Art von Enthusiasmus und Begeisterung, ja, kann man sich was von abschneiden und das finde ich immer wieder faszinierend in Gesprächen mit.
Das springt auch über.
Ich mir schon lange kenne. Das kommt rüber,
ja,
ne?
Springt auch über, absolut.
Und dir? Was war für dich das?
Für mich war, ich finde das Thema Hirnspende ganz interessant, weil ich glaube, das ist wirklich was, wo man gerade mit den seltenen Erkrankungen, was ein wichtiges Thema ist. Und das fand ich einen sehr schönen Ansatz auch mitzuteilen, dass es auch viele Patienten gibt, die das auch als wertvollen Beitrag begreifen.
Ja, sehr schön. Dann war wieder ein toller Podcast. Vielen Dank, der Isa. Und wir freuen uns auf den Podcast beim nächsten Mal. Vielen Dank.
Das machen wir. Danke dir, Frank.
Schön. Tschüss.
Tschüss.